Neunte Erinnerung. Liebe setzt alles in Bewegung. Auch Kire, der den Kindern gefolgt war, die mit ihrem Pappschild um den Hals unter Deck gebracht wurden. Er hatte nicht viel vom Schiff gesehen, sondern nur das Mädchen mit der Nummer 14 in der kleinen Kinderschar. Als hätte sie auf ihn gewartet. Wir sahen nun alle drei in einen fensterlosen, dunklen Raum. Kire, Erik und ich. Um es mit Rabengedanken zu sagen, der, welcher als Erik in das Kinderheim im Harz gekommen war und als Erik Slowik seine Vergangenheit wiederfinden sollte, war in der achten Erinnerung mit seiner eigenen Vergangenheit wiedervereint worden. In jenem Raum der unteren Decks trafen sich alle Kinder mit Pappschild. Kire war der einzige mit einem tierischen Begleiter, mir. Im Gegensatz zu den anderen konnte Erik dem Raum etwas Beruhigendes abgewinnen, weil er sich gern und oft in Schränken aufhielt. Die waren auch immer ohne Fenster und meist sogar ganz ohne Licht. Dort, in diesem Großschrank, sorgte eine große Frau dafür, dass die Kinder diesen nicht verließen und im Unterdeck herumtollten. Kire sah sie nur von hinten. Als sie sich umdrehte, hatte Kire ein Gefühl der Vertrautheit, das von Erik stammte. Dort stand Eriks Kinderheimleiterin, Frau Horatio. Es war ihre Stimme gewesen, die wir gehört hatten, als Kire vor dem Anleger in die Höhe gehoben wurde. Anders als ihre biederen Röcke und Blusen im Heim, war Frau Horatio angezogen wie ein Buntspecht. Um den Hals trug sie eine Kette mit Bergkristallen, wie du sie aus dem Harz kennst, Luke. Und?
Ich kann wieder etwas sehen. Vielleicht, weil es regenbogenbunt ist. Dieser Umhang von Frau Horatio besteht aus unzähligen bunten Stoffteilen. Patchwork.
Sammlerstücke aus aller Welt, erzählte sie.
Irgendwie ist es auch gar nicht mehr so dunkel.
Folge deinem Gefühl, wann du die Augen schließt vor dem, was nun folgt, Luke. Manchmal ist Hören besser als Sehen.
Ich denke, das kriege ich hin. Bin ja Luke Wild. Der lässt sich nicht so leicht vom Dunkel unterkriegen. Ich hab ja nicht mal Angst im dunklen Wald. Ja, nicht mal nachts. Und die Schatten der Traumlosen können mich mal.
Kira hatte dafür einen Trick. Er hielt sich im wahrsten Sinne an Dingen aus seiner Kindheit fest und damit im Hellen. Seine Hand griff in die Manteltasche und umfasste den Dinkelkeks, um noch einmal zu fühlen, dass der Graue ihn nicht aus der Tasche gestohlen hatte. Er dachte an Weihnachten und zu Hause. Die Melodie von »Stille Nacht« ging ihm durch den Kopf und eine Träne floss ihm über die Wange. Diesmal wurde er bei den Gedanken an Weihnachten, den Dreikönigstag und die bevorstehende Lichtmessfeier nicht fröhlich, sondern traurig, denn er wusste, das Fest zum Ende der Weihnachtszeit am 2. Februar, welches das Licht zurück in die Welt bringt, würde er wohl nicht in den Pomerellen erleben. Doch zwei zierliche Hände hielten ihm plötzlich die Augen zu und lenkten seine Gedanken ab. Kire dachte an Nummer 14, aber das zu den Händen gehörende Mädchen hatte die Stimme von Oda. »Kire, ist das schön, dich hier zu treffen. Ich habe Elsbeth aus den Augen verloren. Sie hatte die Nummer 16.« »Und es fehlen auch 20 und 18.« Frau Horatio hörte dies und rief mahnend in den Raum, dass es von den Wänden halte. »Nennt nicht eure Namen! Traut niemandem! Es reicht, dass ich sie kenne!« Kire drehte sich um. Oda trug die Nummer 11. Jetzt wussten wir, was die Zahlen bedeuteten. Das Alter! Else war 16, Marina 20 und zack! 18.
»Ich weiß, warum Sie Ihren Namen für sich behalten sollten. Namen erzählen viel über die Herkunft und Geschichte eines Menschen, genauso wie bei den Orten.«
»Gut gemerkt, Luke.« Oda sah, dass Kire seine Geschwister vermisste und tröstete ihn. »Ist das nicht ein fantastisches Schiff? Hier soll es sogar ein richtiges Schwimmbad geben und sogar ein Klavier sollen die hier haben. Kire, ich weiß jetzt, was mein Name bedeutet. Oder heißt in vielen Sprachen Geheimnis. Und ich kann etwas, von dem ich noch gar nicht wusste, dass ich es kann. Der Schwarze hat mit uns Zirkuskinder abgeholt. Waisen. Sie brachten mir bei, auf einem Hochseil zu balancieren. Frau Horatio hatte die ganze Zeit offensichtlich ein wachsames Auge darauf, dass die anderen Kinder das Unterdeck nicht verließen, und mahnte jetzt laut rufend: »Es ist lebensgefährlich auf dem Außendeck in dieser eiskalten Nacht. Der Regen gefriert auf den Planken zu einer Eisbahn. Also nicht rausgehen. Hört ihr?« Kire war in Gedanken schon auf der Suche nach seinen Geschwistern. Frau Horatio schien diese Gedanken lesen zu können. »Ich muss noch nach 16, 18 und 20 suchen. Bleibt hier, bis ich zurück bin.« Frau Horatio holte ihr riesiges Schlüsselbund aus der Tasche und suchte nach dem passenden Schlüssel. Kires Supergehör nahm dabei noch ihr Nuscheln wahr. »Nummer 20 ist sowieso zu alt. Die kriege ich in dem einen Jahr bis zur Mündigkeit höchstens noch als Hausmädchen vermittelt oder an einen heiratsverrückten Greis.« Kire bekam ein ganz ungutes Gefühl. Die anderen um ihn herum wurden auch langsam unruhig, bis auf die schweigende Nummer 14. Frau Horatio drehte sich noch einmal um und legte den Zeigefinger der rechten Hand auf ihre Lippen. Und plötzlich verstummten alle Kinder. Frau Horatio öffnete nun ihre linke Hand. Neugierig reckten sich alle, um das Geheimnis in ihrer Hand sehen zu können. Es war eine Spieluhr. Langsam drehte sie die Kurbel. Wir erkannten die Melodie sofort. Das Bergmannslied. Glück auf, der Steiger kommt.
Ich möchte mal wissen, wer hier auf wen reinfiel. Das kann doch kein Zufall sein, wenn Frau Horatio die gleiche Spieluhr hat wie Kire. Oder war es dieselbe?
Kire dachte, wie so oft, das Gleiche und griff in seinen Rucksack. Seine Spieluhr war noch da. Er drehte die Kurbel, um zu hören, welches Lied sie spielte. Es klang wie ein Echo von Frau Horatios Spieluhrmelodie, und plötzlich schien die Musik den Raum ein Stück mehr in einen Speisesaal zu verzaubern, den nun ein langer, mit Schnitzereien verzierter Tisch schmückte. Ich hatte den Zauber von Kires Schulter aus im Blick. Er beruhte zwar auf Frau Horatios Handlung, es war aber nicht das Kurbeln, sondern...
»Drei Lichtschalter. Ich habe den Zauber auch gesehen. Frau Horatio hatte während des Kurbelns heimlich die Lichtschalter an der Wand mit dem Ellenbogen gedrückt und damit den schmucken Tisch und alles darauf sichtbar gemacht. Ich wette, viele Kinder waren solche hellen Lampen wie auf dem Schiff auch gar nicht gewohnt.«
»Ja, sie war geschickt, die Frau Horatio. Jedes Kind bekam seinen Platz und einen Teller, auf dem ein Buch lag.« Kire schaute nach Nummer 14, die zur Spieluhrmelodie tanzte. Als alle Kinder bis auf Nummer 14 schon saßen, waren noch 4 Plätze frei. Einer davon rechts neben Kire. Dort lag das Buch von Peter Pan. Ich kannte es von Zack. Auf Kires Teller fanden wir das Buch »Die Sommerabenteuer der Familie Igel« mit einem tanzenden Igelkind auf dem Titelbild. Nummer 14, das Mädchen mit den zusammengesteckten dunklen Haaren, drehte sich in Pirouetten Richtung des freien rechten Platzes neben Kire. 2 Plätze links von ihm waren ebenfalls frei. Direkt links von ihm lag ein Buch mit einer Möwe auf dem Titel. Einen Platz weiter sahen wir Zacks Lieblingsbuch »Die Schatzinsel«. Kira hatte längst aufgehört, die Spieluhr zu drehen, und als auch der letzte Ton der Spieluhr von Frau Horatio ertönte, beendete Nummer 14 ihren Tanz und setzte sich nun rechts neben Kira auf den Platz mit dem Peter-Pan-Buch auf dem Teller. Ein weiterer Platz war frei, der neben Oda. Elsbeth schien also auch noch zu fehlen. Erik warf Oda einen liebevollen Blick zu. Oda schluchzte und blätterte dann ihr Buch auf. Kire widmete sich nun ganz Nummer 14 und zeigte mit dem Finger auf die tanzende Figur des Titelbilds seines Buches. Nummer 14 nickte, umkreiste mit dem Finger die Igelfamilie und schüttelte den Kopf. Kire brach erneut sein Schweigen. »Keine Familie?« Nummer 14 begann plötzlich zu reimen, mit englischem Akzent. »Dich Familienbande fest umstricken, darfst du nach Freiheit nicht mehr blicken.«
»Nummer 14 hat eine schöne Stimme und schöne Worte.«
Ich kannte diese Worte von Alicia. Sie stammten von einem Meister aus der Stadt, der Erzähler, Bagdad, und sie erinnerten mich an meine Zeit als Küken in Bessarabien. Kire zeigte auf die leeren Plätze neben ihm, und Nummer 14 verstand ohne Worte, was er meinte, denn sie nahm erneut seine Hand und legte sie auf die Stelle des Igelbuchs, welche offensichtlich Geschwisterkinder der Igelfamilie zeigte. Kires Traurigkeit verschwand und er schöpfte Mut.
»Ich sehe jetzt, wie Kire zur Tür schaut, aufspringt und sich gerade noch durch den schmalen Spalt der sich schließenden Stahltür durchquetscht. Mit dir.«
»Ja, ich habe einige Federn gelassen damals.«
»Die Stimme von Nummer 14 habe ich noch gehört, bevor die Tür zufiel. Auf Englisch. Ich konnte es nicht richtig verstehen, aber es klang vertraut.«
»My name is Blue.«
Jetzt wird klar, warum er seine geliebte Maus so genannt hat. Aber Kire hat das wohl nicht gehört. Er spurtet schon die Treppe hoch und hüpft zwischen den sitzenden Passagieren durch, wie ein Flummi. Du konntest damals aber auch noch gut fliegen, Piotr.
Tja, was heißt damals? Wie auch immer, Kire nutzte die nächstbeste auffällige Tür, um die Treppen zu verlassen. Wir wussten, dass sich Zack und Marina nicht auf den gefährlichen und kalten Treppenstufen aufhalten würden. Dafür waren der Verwandlungskünstler Zack und die hübsche junge Dame Marina viel zu clever.
Wieder habt ihr eine aufgehende Tür genutzt. Aber Kire rennt viel zu schnell auf etwas zu. Er rutscht direkt in einen Swimmingpool. Das tat weh.
Das Schwimmbecken ist leer, junger Mann. »Da kannst du nicht drin schwimmen«, rief ihm eine weibliche Stimme entgegen. »Noch nicht«, rief eine zweite. Mein Blick folgte den Stimmen, und ich entdeckte in einer Ecke dieses Schwimmbeckens so viele Frauen, wie auch ich noch nie auf einen Fleck gesehen hatte. Kire versuchte aufzustehen, und es gelang ihm sehr schnell. Vorsichtig ging er zu einer Treppe in der anderen Ecke des Beckens und Stufe für Stufe hinauf. Kaum hatte er den Beckenrand erreicht, zog es ihn in eine Menschenmenge, die zum Ausgang dieses Raums drängte. Sie schob ihn weiter zu einer noch viel größeren Treppe, vorbei an Speisesälen und einem Kino. Ich flog hinterher. Sicherlich dachten einige, ich wäre der Schiffspapagei, so unbehelligt, wie ich mich durch die Räume bewegen konnte. Natürlich hatte ich schon von Kinos gehört, aber noch nie eines von außen gesehen, geschweige denn von innen. Auch dieser Raum war voller Menschen. Er sah eigentlich aus, wie ich mir ein Theater vorstellte. Die Menschen saßen aber nicht nur auf den Stühlen, sondern auch dicht gedrängt auf dem Teppichboden und vor einer weißen Wand auf der Bühne. Und jene, die dort hockten, wurden angestrahlt von laufenden Bildern, die aus einem kleinen Fenster in der gegenüberliegenden Wand kamen. Auf den Menschen waren Schiffe zu sehen, die Kanonen abfeuerten. Ja, die gab es überall. Kire dachte an Zacharia, wohl wegen der Schiffsgefechte in seinen Piratengeschichten, und sah sich um. Überall saßen Kinder, aber Zack und Marina waren nicht dabei. Aus einem kleinen Raum, vor dessen Glastür ein Mann im Sonntagsanzug stand, erklang wunderschöne Musik. Der Mann im Anzug schien so eine Art Wächter zu sein, denn er ließ nur Männer in weißen Uniformen in den Raum. Kire versuchte, einen Blick durch die Glastür zu erhaschen und wagte, zwei Worte zu sagen. »Schöne Musik.« Ich landete auf Kires Schulter und musste wohl einen guten Eindruck dabei hinterlassen haben. Der Mann im Anzug schaute sich um und beugte sich danach zu Kire herunter. »Wo kommt ihr denn her?« Kire schöpfte Hoffnung und Mut. »Suche meinen Bruder und meine Schwester. Aber diese wunderbare Musik, Darf ich mehr davon hören? Dass ich dich reinlasse, darf niemand sehen. Sonst überlaufen die mich hier, flüsterte der feine Wächter. Auf dem Schiff hier geht niemand verloren. Du findest deine Geschwister sicher noch. Los, husch rein, aber setz den Hut ab. Hellhörig lauschend ging Kire durch die Tür und erkannte die Melodie von Marinas Spieluhr. La Paloma. Voll Erstaunen fiel sein Blick auf einen großen Gegenstand über dem Klavier.
Hammerkrass! Das Surfbrett aus Eriks Zimmer im Waldschulheim, bemalt mit Regenbogen. Es hängt über dem Klavier und der Klavierspieler ist Paul? Das ist jetzt nicht wahr, oder? Paul ist doch kein...
Guter Pianist. Was meinst du, woher du dein musikalisches Talent hast? Liegt in der Familie.
Das meine ich nicht. Ich dachte, wir reisen nur mit den Gedanken in die Vergangenheit. Und Paul ist doch keiner von diesen drei Zeitreisenden. Oder doch?
Es ist alles so, wie du es siehst.
Wie?
So wie Kire. Der Klavierspieler wusste genau, was der schweigende Junge fokussierte und fragte rhetorisch, »Du magst das Brett?« »Ja, schon«, antwortete Kire zurückhaltend und starrte weiter auf das Surfboard. Der Klavierspieler erzählte, während er weiter La Paloma spielte, »Das Surfbrett ist wie das Lied um die Welt gegangen, gehörte einem von Hawaii, Duke Kahanamoku, holte Olympiagold in Antwerpen 1920 und Silber in Paris 1924 im 100-Meter-Schwimmen vor seinem Bruder.« Kire dachte bei dem Wort Bruder sofort an Zack und blickte im Saal herum, als könnte er ihn hier finden. Der Pianospieler hörte plötzlich auf zu spielen. »Weißt du, ich habe überall gespielt. Auch im Hotel des Trainingslagers auf Hawaii. Der Duke meinte, ich brächte ihm Glück bei der Olympiade. Und da schenkte er mir das Brett, mit dem er schon Menschenleben gerettet hatte.« Dann setzte der Pianist wieder mit Klavierspielen fort. Fasziniert von seiner Geschichte und den gesehenen Bildern, vergaß Kire seine Suche, setzte sich neben ihn, lauschte den beeindruckenden Klängen und beobachtete dessen Finger. »Gott muss ein Klavierspieler sein«, sagte Kire. Der Pianist lächelte. »Ja, auf seine Art ist Gott ein Pianist. Und soll ich dir noch etwas verraten? Sein Sohn war sicher ein Wellenreiter.« Kire schaute auf das Surfbrett. »Bist du auch ein Wellenreiter?« »Ich denke schon«, antwortete er. »Und ein guter Pianist«, schwärmte Kire. »Ha, manchmal«, kommentierte lachend der Klavierspieler. Kire sah eine Träne auf dessen lachendem Gesicht und fragte, »Was machst du denn sonst so?« Der Klavierspieler verspielte sich kurz und antwortete, »Das würdest du noch nicht verstehen.« Eine traurige Tonfolge leitete seine Gegenfrage ein. »Und was machst du so?« »Ich suche meine ältere Schwester Marina und meinen älteren Bruder Zack.« Der Klavierspieler spielte weiter. »Weißt du, ein Klavier bringt Menschen zusammen, so wie das Surfbrett vom Duke. Es ist ein Symbol für Freiheit, so wie dieses Lied. Ich glaube, deine Geschwister werden mir irgendwann begegnen.« Erik stand auf und berührte den Regenbogen auf dem Surfbrett. Eine Hand zog Erik plötzlich unsanft vom Klavier weg. Wie aus dem Nichts war Frau Horatio hinter uns aufgetaucht, nahm Kire wie ein Kind auf den Arm und trug ihn heraus aus dem Klangraum. »Den Vogel kannst du behalten«, rief Frau Horatio und schloss die Tür vor meinem Schnabel. Der Pianist setzte mich aufs Klavier. »Ich würde nicht allein hinterherfliegen, sonst landest du am Ende in der Küche.« Ich machte mir Vorwürfe, Kire gerade jetzt nicht beschützen zu können. Aber der Pianist versprach, mich zu ihm zu begleiten. Dazu sollte es zwar kommen, aber dramatisch anders als gedacht. Kire zeichnete inzwischen im Unterdeck das gerade Erlebte mit Punkten in sein Skizzenbuch.
»Na, dann ist ja gut, dass dein Auge auch sein Auge war und mein Auge auch dein Auge ist. Okay, sieht aber nicht wirklich so aus wie Paul. Aber warum habe ich denn dann in dem Klavierspieler Paul wiedererkannt? Ich hätte schwören können, er ist es.
Die Vergangenheit verändert sich mit dem jeweiligen Betrachter.
Aha.
Kira jedenfalls betrachtete genau jene undurchschaubare Frau Horatio, welche die Kinder an Bord betreute. Er dachte, sieht aus wie eine Piratin. Er griff in seine Mantelinnentasche und umschloss das Holzschiffchen ganz fest mit seiner Hand. Diese Frau Horatio war froh, mich los zu sein, wohl weil sie mich dafür verantwortlich machte, dass Kira die Gruppe verlassen hatte, um Zack und Marina zu suchen. Kira hingegen malte mich auf das Piano, als besiegele dies unser Wiedersehen.
So ähnlich wie Paul hier oben im Turm auf seiner Modelleisenbahn mit den kleinen Figuren, also den Bewohnern von Sorgemoos, ist wie Voodoo. Ja. Der Paul.
Während der Pianist in der Pianobar immer noch verbotene Lieder aus Amerika spielte, zauberte Frau Horatio den Kindern im Unterdeck das Abendbrot auf einem kleinen Kocher in dem großen, engen Zimmerschrank ohne Fenster. Ja, zauberte. Denn sie entflammte den kleinen Kocher mit einem Feuerstein, der von ihr nur mit dem Finger berührt wurde, um Funken zu sprühen. Auf dem Kocher begann ein Topf zu blubbern und der Junge mit der Nummer 13 um den Hals, der eine Art Cowboyhut trug, fragte hungrig, »Da drin ist Abendbrot?« Das Mädchen mit dem Namen Blue tanzte zu ihrem Platz neben Kira und antwortete singend, »Evening Porridge!« Kira konnte zumindest ein bisschen darüber lächeln und hatte dem Duft nach recht. Es war wohl eine Art Grießbrei im Topf, der die Bäuche für die Nacht warm halten sollte. Getränke servierte sie nicht. Zu den Toiletten gab es sicher kein Durchkommen bei den Menschenmassen. Die Zugänge waren schon genauso verstopft wie die Toiletten selbst. Blue schaute auf die Bücher und signalisierte, dass sie mit Kira tauschen wollte. Er gab ihr mit einem weiteren Lächeln das Igelbuch. Blue schob es zurück und berührte mit den Fingern seine Lippen und zeigte dann auf seine Augen. Kira verstand dies als Aufforderung, vorzulesen, strahlte das Mädchen aus vollem Herzen an, nahm das Buch und blätterte bis zu einer Seite mit der Illustration eines tanzenden Igels beim Sommerpicknick. Erst leise und dann immer lauter werdend las Kira vor, so meistererzählerhaft wie er konnte, und dachte dabei, »Das ist die Liebe meines Lebens.« Das Schiff hatte morgens den Hafen verlassen und da es jetzt Abendessen gab, war es nun einen halben Tag unterwegs. Die Lautsprecher, die dreimal nach dem Abendbrot die Suche nach verloren gegangenen Kindern verkündet und Kiras Hoffnung noch einmal oder auch zweimal bestärkt hatten, schwiegen nun. Das beruhigende Geräusch der Schiffsmotoren brummte allen ein trügerisches Gefühl von Sicherheit vor. Kira wollte Blue gerade von Zack und Marina erzählen, als ein lauter Donner und eine starke Erschütterung alle anderen aus ihrem Halbschlaf rissen. Unmittelbar darauf fiel das Licht aus und es krachte gleich nebenan noch einmal so laut, dass den Kindern die Luft zum Schreien wegblieb. Auch wir in der Pianobar spürten den Ausfall der Schiffsmotoren. Die Freiheit neigte sich zuerst nur leicht. Aufatmen. Als eine dritte Erschütterung das Schiff aber dann doch zum Kippen brachte, flog nicht nur ich, sondern auch alles andere durch die Bar, was ich nicht irgendwo festhalten konnte. Auch unter Deck flogen Teller, Tassen und Kinder. Hochseilartistin Oda fing an zu weinen, da sie sich am Brei verbrannt hatte. Kira wollte ihr helfen, aber der an ihm vorbeirutschende Cowboy stieß ihm den spitzen Ellenbogen in seine Rippen und riss ihn gleich mit. Kira wich noch, so gut es ging, den fliegenden Gegenständen aus und suchte dabei nach Blue, die er aus den Augen verloren hatte. Mitten in das Chaos dröhnte plötzlich ein Befehl aus den rauschenden Lautsprechern. »Alle Passagiere zu den oberen Decks! Das ist keine Übung! Alle nach oben!« Frau Horatio reagierte mit Worten und Musik. Sie drehte zur Beruhigung ihre Spieluhr und schickte dabei alle in einer Reihe zur Tür. Doch als sie diese öffnete, gelang es ihr trotz Befehlston nicht, die Kinder in Formation zu halten. Der Cowboy rannte panisch los und zog alle anderen wie ein Sog mit sich. Kire schaute beim Rennen auf die Treppenstufen und hoffte, dass er nicht stolperte. Denn die Masse treppensteigender Kinder hätte ihn sicher bei einem Sturz zu Tode getrampelt. Von fern hörte Kire Frau Horatio rufen, immer leiser werdend. »Helft euch gegenseitig!«
»Das sind ja furchtbare Bilder, und ich sehe sie mit geschlossenen Augen. Was passierte denn mit dem Klavierspieler? Du warst doch noch bei ihm, oder?«
In der Pianobar gab es ein Problem mit den Türen. Es hatte sich beim Kippen ein Tresor davor geschoben. Alles Drücken und Ziehen half nichts. Wir konnten nur warten, bis der schwere Stahlschrank irgendwann weiterrutschte.
»Ich sehe jetzt wieder Nebel. Schattennebel?«
»Nein, Eisnebel. Kire und ein paar wenige andere Kinder erreichten wie durch ein Wunder endlich den Ausgang und damit die neblig eiskalte Nachtluft. Doch sofort rutschten alle auf dem spiegelglatten Deck durch die Schieflage des Schiffes auf ein Geländer zu, hinter dem nur Nebel zu sehen war. Kire rutschte so schnell, dass er sich, wie viele neben ihm, am Geländer sicher den Kopf eingeschlagen hätte. Aber der kleine, wendige Junge legte sich instinktiv flach auf den Boden, wie beim Eisschlittern in Otnoga. Während Kire unter dem Geländer durchglitt, sah er kurz aus dem Augenwinkel die auf dem Deck wie auf Schlittschuhen gleitende Blue auf sich zurutschen. Sie ging in die Hocke wie beim Eislaufen, griff Kires Hand und zog ihn vorbeigleitend unter dem Geländer hoch. »Brauchst du das Glück? Blick nicht zurück!« rief das Mädchen, dessen blaue Augen kurz durch die Scheinwerfer beleuchtet wurden. »Blue!« rief Kire laut. »What's your name?« rief sie zurück. »Kire!« »Das bedeutet...« Im selben Moment blieb Kires Rucksack auf seinem Rücken am Geländer hängen, öffnete sich dabei und schüttete die Erinnerung an seine Kindheit einfach ins Meer. Kerzen, Streichhölzer, Brot, Gänseschmalz, Äpfel, die Spieluhr und das Fläschchen mit Seifenblasenwasser. Selbiges flog an die Reling, zersprang und überließ das Seifenwasser dem Wind. Der blies daraus regenbogenfarbene, glänzende Seifenblasen, die sofort gefroren, auf dem Deck zerplatzten oder ins Wasser fielen. Kire verlor die Kraft in den Fingern und ließ die Hand des Mädchens los, welches unaufhaltsam weiterglitt. Er selbst rutschte wieder ans Geländer und das Schiff neigte sich weiter. Kires Hände ergriffen die Reling und hielten sich mit letzter Kraft daran fest. Seine Beine hingen schon über dem Meer, so sehr hatte sich der Rumpf geneigt, dass ihm nur Sekunden blieben, um nicht von der Wucht des kippenden Schiffes erdrückt zu werden. »Loslassen und schwimmen«, dachte Kire, aber seine Finger klammerten sich weiterhin an die eiskalte Reling, wie festgefroren. Er konnte nicht loslassen. Allein aus Angst vor dieser unglaublichen Höhe. Er sah schräg über ihm Hochseilartistin Oda, die auf der Reling balancierte. Sie suchte offensichtlich die richtige Stelle, um vom Schiff zu springen. Kire blinzelte vor Schmerz und sah für einen Augenblick anstelle von Oda seine Schwester Marina mit rudernden Armen ins Meer springen. Wir hörten plötzlich einen Möwenschrei, wie am Hafen, und seine Schwester rufen, als sei sie die Möwe. »Flieg, Kire, flieg!« Kire ließ vor Schreck die Reling los, und ihm war so, als würde er das Schiff selbst um Hilfe schreien hören. Ein Dauertuten des Horns dröhnte sich in seine zitternden Muskeln. Während er fiel, sah er von oben auch einen der Schornsteine brechen und beim Aufschlag ein Loch in das Schiffsdeck schlagen. Nach einer gefühlten Ewigkeit stieß Kire ins Eismeer. Sein Mantel bremste den Sturz und rettete ihm wohl das Leben. Doch schnell saugte sich das Kleidungsstück mit Eiswasser voll. Kire hingegen bangte um die Taschenuhr seines Bruders und all die Erinnerungen, die noch im Mantel verblieben waren, so wie das Holzschiff von seinem Vater und das D Dinkelplätzchen seiner Mutter. Er stellte sich vor, wie es sich gleich unwiderruflich auflösen musste im Wasser. Dampfende Tränen liefen über Kires Wangen. Er fror so stark, dass es ihm weh tat. Auch ich wurde in dem eisigen Nebel immer schwerer. Genau wie Kire, aber weit entfernt. Mit nassen, vereisenden Flügeln kreiste ich über dem Unglücksort und versuchte, Kire zu finden. Der zog sich währenddessen mit der linken Hand seine Kapuze über die Pudelmütze und dann die Mütze erst über das eine, dann über das andere Ohr, während er verzweifelt mit den Beinen strampelte. So blieb sein Kopf wenigstens über Wasser und ihm das Schicksal der vielen Kinder erspart, die zwar Schwimmwesten hatten, deren Köpfe aber schwerer waren als ihre Beine. So kippten sie einfach um und tauchten unter im Eismeer. Ich starrte auf die aus dem Wasser ragenden Beinchen und dachte an Kire, bis ich seine Gedanken wahrnahm. Ich spüre nichts mehr, meine Hände und Beine, dachte er panisch. Er musste jetzt ganz in meiner Nähe sein. Müde und zu schwer, um weiter zu schwimmen, schloss Kire die Augen. Ich versuchte ihn mit letzter Kraft und Gedanken ans Überleben wachzuhalten. Kire, deine Familie braucht dich. Ich brauche dich. Die Welt braucht dich. Wo bist du?
Ich kann kaum noch etwas sehen in dem Eisnebel. Auch die Geräusche werden leiser, aber von weit weg höre ich ganz leise das Klavier aus der Pianobar.
Das ist der Klang unserer Rettung, dachte ich. Und als wollte das Meer Kire im richtigen Moment wecken, verschluckte er sich plötzlich am eiskalten Wasser und hustete. Das hörte ich und folgte dem Husten, bis ich ihn mit meinen vor Kälte tränenden Augen sah. Als ich hinunterflog, konnte ich gerade noch erkennen, wie das Klavier neben ihm versank. Ich stieg wieder auf und suchte nach dem Pianisten. Entfernt schien etwas auf Kire zuzutreiben. Doch ich war schon zu schwach, um in diesem Nebel noch etwas von Weitem genauer zu sehen und hatte auch kaum noch Kraft, mich in der Luft zu halten. Ich musste Kire anfliegen und auf ihm landen. Hätte nur eine Feder das Eiswasser berührt, wäre das mein Untergang gewesen. Ich krächzte mit letzter Kraft, weckte Kire damit und flog auf ihn zu. Er war kurz vor dem Ertrinken, als ihn im selben Moment etwas anstieß. Ich erkannte es trotz meiner Schwäche. Plötzlich hiefte eine Hand Kire auf das Brett. Die zweite Rettung in dieser Nacht. Ich legte eine Bruchlandung neben Kire auf dem Brett hin und rutschte fast ins Meer, wenn er mich nicht festgehalten hätte. Das Surfbrett trug uns fort von den Schreien und Hilferufen. Die Geräusche des Untergangs wichen jetzt einer eisigen Stille, bis sich das weiße Schweigen über dem Eismeer ausbreitete. Es wurde unendlich dunkel um uns. Dunkler als die Nacht selbst. So dunkel, als hätten sie den Mond geklaut, dachte ich, bevor die Kälte auch meine Gedanken erfrieren ließ. Ich hörte gerade noch leise Schwimmgeräusche. »Ist da jemand?« rief Kire ganz leise. Keine Antwort. Das Letzte, an das Kire dachte, war ein Bild, das er malen wollte, wenn wir überlebten. Er und ich im Meer, auf dem Surfbrett, neben einem Klavier, ohne Punkte. Erik Slowik fror zur gleichen Zeit auf dem Kutschbock neben einem schweigenden Franzosen. Zitternd hatte er alles miterlebt, was Kira erleiden musste. Und auch ihm liefen dampfende Tränen über das Gesicht.
Jetzt weiß ich, wer die Bösen sind. Krieg und die daraus entstehenden Traumlosen mit ihren Schatten. Seit das Schiff gesunken ist, war es so stockfinster, dass ich nur noch hören, aber nicht sehen konnte. Und irgendjemand kam echt hörbar angeschwommen. War das der Klavierspieler?